Aber bevor wir anfangen, möchte ich euch einen Psalm lesen. Und es steht in Psalm 133, siehe, wie gut und wie lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen, wie das köstliche Öl auf dem Haupt, das herabfließt auf den Bart Aarons, der herabfließt, auf den Halsaum seiner Kleider, wie der Tau des Hermon, der herabfließt, auf die Bergen Zions. Denn dorthin hat der Herr den Segen befohlen, Leben bis in Ewigkeit. Und es ist einfach sehr schön, dass wir alle heute zusammen sind und dass man Gottes Liebe zwischen uns alle spüren kann. Bevor wir anfangen, beten wir zuerst. Herr, vielen Dank für diesen Abend, Herr, den du schon vorher geplant hast, Herr. Danke, dass du uns gerettet hast, Herr, und dass wir dein Wort hören können, Herr, und dass wir mehr von dir lernen können, Herr. Wir beten dich, so wie das letzte Lied, das wir gesungen haben, Herr, dass du uns unsere Augen öffnet, Herr, unsere Ohren, unser Herz, Herr, damit wir dein Wort hören, Herr. Und wir wollen dich danken, Herr, für Nina und was wir von Nina hören, Herr, dass sie glücklich dort ist, Herr, in Lebenhub. Und wir beten, dass sie einfach mehr und mehr von dir lernt, Herr. Amen. Matthäus Kapitel 11. Matthäus 11, 1 steht, und es geschah, als Jesus die Befehle an seine 12 Jünger vollendet hatte, zog er von dort weg, um in ihre Städten zu lehren und zu verkündigen. Wenn wir die 4 Evangelien lesen, werden wir sehen, dass Jesus 3 Sachen tat. Er lehrte Gottes Wort, er heilte Kranke und er tat sehr viele Wunder. Und ein von den Wundern, die wir auch in den Evangelium lesen, ist, als er 5000 Männer, man zählte früher damals nicht die Frauen und die Kinder, man dachte, dass die Frauen und Kinder nicht so wichtig waren. Aber die sind wichtig, wir wissen, dass Frauen sehr wichtig sind. Ohne Frauen können Männer nicht überleben. Okay. Aber wir sehen, dass Jesus nur mit 5 Brote und 2 Fische 5000 Männer ernährte, plus Frauen und Kinder wären es vielleicht 8000, 9000 Leute. Ne? Es war ein toller Wunder. Und wir lesen auch in der Bibel, dass Jesus sehr viele Kranke heilte. Viele Blinde konnten wieder sehen, Lahme konnten gehen, Gavi kann jetzt gehen, Taube konnten hören und Toten wurden sogar auferweckt. Aber Wunder und Heilungen haben 2 Sachen in Gemeinschaft. Und das ist, dass Wunder und Heilungen uns nicht verändern können. Wunder können uns aufregen oder begeistern oder Wunder können tolle Erfahrungen für uns sein. Aber Wunder können uns nicht innerlich verändern. Und Heilungen auch nicht. Heilungen können uns äußerlich verändern, aber innerlich sind wir dieselbe. Aber was uns verändern wird, ist Gottes Wort. Und deswegen war es für Jesus das Wichtigste, Gottes Wort zu lehren. Und für diese Aufgabe braucht man 2 Teile. Der erste Teil ist der Heilige Geist, der uns durch Gottes Wort lehren und sprechen wird. Und der zweite Teil sind wir. Und fast immer ist Gott da, er will uns lehren, aber vielmals gehen wir nicht zu ihm und wir lassen uns nicht von Gott lehren. Als Jesus und ich in der Bibelschule waren, für eine Zeit lang konnte man zwischen den Semestern bleiben. Und wir waren keine neue Gläubige. Fast alle waren schon im 2. oder 3. oder 4. Semester. Und wir waren 5 Studenten, die zwischen den Ferien geblieben sind. Und es war wirklich schrecklich, diese 2 Monate. Wir waren 5 und wir waren geteilt. John und Diego, 2 von uns, waren in einem Team. Jason und ich, wir waren in einem anderen Team. Und Adam war der Einzige in einem anderen Team. Und Diego hat damals gesagt, wenn wir 5 Monate allein geblieben wären, hätten wir uns umgebracht. Und das stimmt, es war schrecklich. Fast hätten wir uns auch verkloppt, glaube ich, sagen wir mal. Und wir waren Gläubiger. Wir waren Bibelstudenten. Wir waren keine neue Gläubige, wir waren Bibelstunden, aber wir waren wirklich im Fleisch. Auch, und wir hatten jeden Morgen, auch Devotional gehabt, Andacht gehabt. Aber trotzdem waren wir im Fleisch. Ne? Und es stimmt, was in Römer Kapitel 3, Vers 12 steht. Da steht, da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Und die Frage, die wir uns alle stellen können, ist, wollen wir, dass Gott uns verändert oder wollen wir so bleiben, wie wir sind? Und ich glaube, die Antwort ist, wir wollen, dass Gott uns verändert. Keiner von uns ist gut. Und das merke ich jeden Tag mehr und mehr, dass es wirklich nichts Gutes in mir gibt. Und es ist die Wahrheit. Wenn etwas Gutes in mir gibt und, oder wenn ihr etwas Gutes in mir seht, das bin ich nicht. Das kann ich euch 100% sagen. Das ist einfach Jesus. Und wir brauchen Gott. Und es ist sehr wichtig, dass wir, auch wenn wir sehr beschäftigt sind, dass wir eine Zeit für Gott nehmen, jeden Tag. Wir brauchen Gott. Und dass wir dreimal am Tag beten. Vorher habe ich nur morgens mit Gott Zeit verbracht, mit ihm gebetet. Aber in den letzten Wochen habe ich gesagt, Gott, ich will nicht nur morgens mit dir Zeit verbringen. Ich will auch zwischen Tagzeiten mit dir verbringen und auch abends, wenn ich ins Bett gehe, einfach mit dir reden. Und Gott sei Dank, Gott macht es so, dass er mir Zeit gibt, dreimal am Tag mit ihm Zeit zu verbringen. Und es ist wirklich schön. Und wenn wir die Bibel lesen, sehen wir, dass Jesus immer Zeit mit Gott verbracht hat. Niemand war mehr beschäftigt als Jesus. Aber trotzdem suchte er eine Zeit, auch wenn er müde war, und hatte immer Zeit mit Gott verbracht. Und wir brauchen es. Okay, Vers 2 steht. Als aber Johannes im Gefängnis von den Werken des Christus hörte, sandte er zwei seiner Jünger und ließ ihm sagen, bist du es, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und berichtet dem Johannes, was ihr hört und seht. Blinde werden sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote werden auferweckt und Armen wird das Evangelium verkündigt. Und glückselig ist, wer nicht Anstoß nimmt an mir. Nun, die erste Frage, die wir uns stellen können, ist, warum war Johannes im Gefängnis? Wenn er gesündigt hätte oder etwas Schlechtes oder Böses gegen jemand anderes getan hätte, wäre es richtig, dass er im Gefängnis ist, ne? Warum war er im Gefängnis? Und die Antwort finden wir in Matthäus, Kapitel 14, so schlagt Kapitel 14, Matthäus Evangelium. Da finden wir die Antwort, warum Johannes im Gefängnis war. Matthäus, Vers 1, wir werden die 12 Versen lesen von Kapitel 14. In Vers 1 steht, zu jener Zeit hörte der Vierfuß Herodes das Gerücht von Jesus. Und er sprach zu seinen Dienern, das ist Johannes der Täufer, der ist aus den Toten auferstanden. Darum wirken auch die Wunderkräfte in ihm. Johannes der Täufer war schon zu dieser Zeit tot. Er wurde zuerst von Herodes verhaftet und später ermordet. Und den Grund werden wir in den nächsten Versen lesen, Vers 3. Denn Herodes hatte den Johannes greifen lassen und ihn binden und ins Gefängnis bringen lassen wegen Herodias, der Frau seines Bruders Philippus. Denn Johannes hatte zu ihm gesagt, es ist dir nicht erlaubt, sie zu haben. Und hier sehen wir den Grund, warum Johannes zuerst verhaftet wurde und dann ermordet. Weil Johannes in Herodes direkt ins Gesicht gesagt hatte, diese Frau gehört dir nicht. Du lebst in Sünde. Du kannst diese Frau nicht haben. Und wenn wir sündigen, sündigen wir nicht gegen, wenn ich etwas Böses gegen Markus mache, sündige ich nicht nur gegen Markus, sondern ich sündige gegen Gott. Und Johannes war ein sehr spezieller Mann. Seine Aufgabe wurde schon von Jesaja 750 Jahre ungefähr vor Christus geschrieben. Ein Engel, der Engel Gabriel, erschien sein Vater und sagte ihm, wie er genannt werden sollte und welche Aufgabe er auf der Erde erfüllen würde. Und sogar schon vom Mutterleib war Johannes der Täufer schon vom Heiligen Geist erfüllt. Johannes der Täufer war ein sehr spezieller Mann. Und was ich toll finde von Johannes, dass er keine Angst hatte, den Leuten ins Gesicht die Wahrheit zu sagen. Johannes der Täufer hatte sogar den Religiösen damals ins Gesicht gesagt, ich will euch vorlesen, was er den Religiösen damals gesagt hatte. Schlangenbrot, wer hat euch angeredet, ihr könnte dem zukünftigen Zorn entfliehen? So bringt nun Früchte, die der Buße würdig sind. Nun denkt daran, dass niemand hätte sich damals getraut, einem von diesen Religiösen und Pharisäern so etwas ins Gesicht zu sagen. Aber Johannes tat es, er hatte keine Angst. Er hat ihnen gesagt, ihr seid Schlangen. Und Schlangen, wissen wir, ist ein Symbol vom Teufel. Und so Johannes hat es ihnen gesagt, ihr seid böse, ihr seid wieder Teufel. Und dann hat er ihnen gesagt, tut Buße. Und wenn ich zu jemandem sage, tut Buße, bedeutet, dass er in Sünde lebt. Johannes hatte diesen Religiösen gesagt, ihr seid böse und ihr lebt in Sünde. Tut böse. Buße, Entschuldigung. Johannes hatte kein Problem, den Leuten ins Gesicht zu sagen, wie sie lebten. Und wir sollten auch so wie Johannes sein. Wir sollten keine Angst haben, den Leuten ins Gesicht zu sagen, das sollst du nicht machen, das geht gegen Gottes Wort. Du lebst in Sünde. Wir sollen nicht schweigen. Wir sollen einfach nicht denken, oh, vielleicht werde ich ihn beleidigen, lieber sage ich gar nichts. Nee, wir sollen den Leuten sagen, wenn sie nicht richtig leben, sind nicht wie Gottes Wort sagt, leben. Und vor ein paar Monaten, glaube ich, war es, kam nie nachher mit einem Freund aus der Schule und er sagt, dass er auch gläubig war. Aber ich bin nicht sicher. Und dann haben wir über dieses Bus geredet. Ich glaube, man nennt es Busparty. Ich glaube, ich war mit Jason in Mannheim und dann haben wir so einen Bus gesehen. Und dann fingen wir über diesen Bus zu reden. Nee? Und ich habe denen erzählt, dass es leider auch so einen Bus in Peru gibt, wo die Jugendlichen trinken, saufen, tanzen und so weiter. Und dieser Freund von ihnen war hier in der Gemeinde und dann hat er gesagt, oh, ich würde auch gerne so einen Bus haben, aber ein kleiner und mit einer Frau, die hinten für mich tanzt. Und er versteht, was er meinte. Nee? Und ich habe ihn angeschaut, dann hat er gemerkt, dass er etwas nicht Richtiges gesagt hatte. Dann wollte er sich korrigieren und dann sagte er, sie soll meine Frau sein. Nee. Aber mein Fehler war, dass ich gar nichts gesagt habe. Ich habe ihn dann nur angeschaut und weggegangen. Er wusste, dass es nicht richtig war, aber ich habe gar nichts gesagt. Es war mein Fehler. Und ich habe dann Gott um Vergebung gebeten und gesagt, okay Gott, wenn nochmal so etwas vorkommt, ich will den Leuten sagen, dass es falsch ist. Und das Gefährliche war, dass Nina da war. Und Nina war da, Nina hat das gehört. Als er gesagt hat, nee, ich will auch so einen Bus haben, so einen Partybus haben, wo eine Frau für mich hinten tanzt. Nee. Und wenn ich nicht diesen jungen Mann korrigiere, dann könnte Nina denken, oder jemand anderer, oder ein neuer Gläubiger, oh, es ist okay. Man kann solche Sachen erlauben. Und wir müssen vorsichtig sein. Und ich rede jetzt über Deutschland, weil wir uns in Deutschland befinden. Aber leider habe ich gemerkt, dass es hier zwischen den Christen sehr viel Erlaubnis gegeben wird. Man lebt und man tut Sachen, die gegen Gottes Wort geht. Und niemand sagt gar nichts. Und wir müssen da vorsichtig sein. Dies ist unsere Gemeinde, die uns Gott gegeben hat. Eure Kinder kommen hierher und wir müssen vorsichtig sein. Wenn wir von irgendjemandem, auch wenn ich etwas sage, das gegen Gottes Wort geht, dann sollen wir uns gegeneinander korrigieren und sagen, nee, das stimmt nicht, du gehst gegen Gottes Wort, das ist nicht richtig, und korrigieren. Wir müssen da sehr vorsichtig sein. Vers 5 steht in Kapitel 14. Und er wollte ihn töten, fürchtete aber die Volksmenge, denn sie hielten ihn für einen Propheten. Als nun Herodes seinen Geburtstag beging, tanzte die Tochter der Herodias vor den Gästen und gefiel dem Herodes. Darum versprach er ihr mit einem Eid, ihr zu geben, was sie auch fordern würde. Vers 8. Da sie aber von ihrer Mutter aus angeleitet war, sprach sie, gib mir hier auf einer Schüssel das Haupt Johannes des Täufers. Und der König wurde betrübt. Doch um des Eides willen und derer, die mit ihm zu Tisch saßen, befahl er es zu geben. Und er sahte hin und ließ Johannes im Gefängnis enthaupten. Und sein Haupt wurde auf einer Schüssel gebracht und dem Mädchen gegeben. Und sie brachte es ihrer Mutter. Und seine Jünger kamen herbei, nahmen den Leib und begruben ihn und gingen hin und verkündeten es Jesus. So, jetzt wissen wir, warum Johannes verhaftet wurde und dann ermordet wurde. Aber wisst ihr, wie Herodes und Herodias starben? Sie haben sich selbst umgebracht. Und Sünde wird nie ein glückliches Ende haben. Und in Jakobus Kapitel 1, Vers 15 steht, danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Sünde wird nie ein glückliches Ende haben. Zurück zu Kapitel 11. So, wir wissen jetzt, warum Johannes im Gefängnis war. In Kapitel 11 war Johannes noch am Leben. In Kapitel 14 war er schon tot. Und wie wir gesehen haben, war Johannes ein Mann, der schon vom Mutterleib mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde. Johannes war ein Mann, der Gott liebte. Er war ein Mann, der Gottes Wort predigte, lehrte und lebte. Er war ein Mann, der keine Angst vor Leuten hatte. Er hatte keine Angst, den Leuten ins Gesicht zu sagen, dass sie entzündet leben. Und wenn wir über Johannes denken können, dann denken wir, dass Johannes, der Täufer, einer von den stärksten Christen, die je gelebt haben, war. Ein Vorbild für uns. Nee? Und vielleicht würden wir nie denken, dass er eine Krise in seinem Glauben erleben würde. Vielleicht denken wir, nee, Johannes kann nicht so schwach sein, wie wir sind. Aber Johannes war ein Mensch aus Fleisch und Blut, wie jeder einzelne von uns, mit seinen Stärken und Schwächen. Und wir werden sehen, was geschah mit Johannes, als er im Gefängnis war. In Vers 2 steht nochmal in Kapitel 11. Als aber Johannes im Gefängnis von den Werken des Christus hörte, sandte er zwei seiner Jünger und ließ ihm sagen, bist du es, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Was geschah? Johannes, einer von den stärksten Christen, die je gelebt haben, zweifelte, ob Jesus der Messias war. Er zweifelte, ob Jesus der Messias war. Johannes hatte Jesus getauft und er sah, wie der Himmel sich teilte, wie der Heilige Geist in Form von einer Taube herabstieg und auf Jesus kam. Er sah den Messias. Er sah Jesus, okay, alles ist so geschehen, er ist der Messias. Aber Johannes befand sich jetzt im Gefängnis. Und im Gefängnis erlebte er eine Krise in seinem Glauben. Johannes der Täufer. Johannes hatte seine eigenen Ideen gehabt, was der Messias auf der Erde machen würde. Er dachte, dass der Messias bald das Böse überwinden würde und sein Reich errichten würde. Und natürlich, dass der Messias ihn bald aus dem Gefängnis rausnehmen würde. Er wusste, dass der Messias Gottes Sohn ist. Und natürlich, was bedeutet das, wenn der Messias Gottes Sohn ist, dass er mächtig ist und dass er alles machen kann, was er will? Diese Ideen hatte Johannes. Aber was er gedacht hatte, passierte nicht. Johannes befand sich im Gefängnis und die Zeit verging und nichts geschah. Er hörte, was Jesus tat, aber er hörte nicht, dass Jesus die Dinge tat, was er gedacht hatte, dass Jesus tun würde oder dass der Messias tun würde. Die Bösen regierte immer noch, Menschen liebten immer noch die Sünde, Unrecht wurde immer noch getan und er befand sich immer noch im Gefängnis. Anscheinend geschah gar nichts. Und Johannes zweifelte und er schickte zwei von seinen Jüngern und sagte ihnen, frag ihn, ob er wirklich der Messias ist oder nicht. Und wisst ihr, warum Johannes zu diesem Punkt kam? Weil er einfach seine eigene Situation sah. Er sah auf sich selbst, wo er sich befand. Er sah, dass gar nichts passierte. Die Zeit verging und er war immer noch im Gefängnis. Er schaute nicht mehr auf Gott, sondern auf sich selbst. Und wenn man auf sich selbst schaut, dann wird man entmutigt. Man fängt sich an, Sorgen zu machen. Man hat Selbstmitleid. Und das geschah mit Johannes. Und uns kann auch dasselbe passieren. Manchmal gehen wir durch Zeiten und wir fühlen, als ob wir in einem Gefängnis sind. Nichts ändert sich. Die Situation ist dieselbe und wir fangen uns auf uns selbst zu schauen, nicht mehr auf Gott. Und dann fangen wir auf zu zweifeln, warum geschieht das Ganze hier? Ne? Und bevor ich hierher kam, geschah mir so etwas. Ich hatte meine Krise und für 2,5 Tage habe ich nicht mit Gott geredet. Ich befand mich in Peru und ich wusste, dass Gott mich hier in Deutschland haben wollte, aber die Zeit verging. Ich war 2 Jahre in Peru und nichts geschah. Und ich hatte auch keine feste Arbeit. Ne? Und ich dachte, okay, Gott, so kann ich nicht weitermachen. Ne? Oder soll ich diese Richtung gehen oder diese Richtung? Aber bitte sag mir, was für eine Richtung ich gehen soll. Diese oder diese hier. Und es kam keine Antwort. Und nach Monate habe ich meine Krise gehabt. Und dann habe ich 2,5 Tage nicht mehr mit Gott geredet. Aber es waren 2,5 schreckliche Tage wirklich. Ich wusste, dass ich falsch war. Und dann kam ich so Jesus und habe gesagt, okay, Gott, vergib mir. Du bist Gott und ich bin nicht Gott. Ich bin nur Staub und ich weiß nicht, was du machst. Ich habe keine Ahnung. Aber du weißt, was du machst. Und Gott weiß, was er macht. Vers 4 steht. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und berichtet dem Johannes, was ihr hört und seht. Blinde werden sehend. Hallo, Davis. Hey, hallo. Sieht wie Johannes der Täufer. Okay, Johannes, Matthäus Kapitel 11, Vers 4 nochmal. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und berichtet dem Johannes, was ihr hört und seht. Blinde werden sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Toten werden auferweckt und Armen wird das Evangelium verkündigt. Und glückselig ist, wer nicht Anstoß nimmt an mir. In einer sehr liebevollen und gnädigen Art korrigierte Jesus Johannes. Und was Jesus Johannes sagte, war, John, ich bin nicht weniger Gott oder weniger der Messias, weil du immer noch im Gefängnis bist. Ich bin nicht gekommen, um deine Pläne zu erfüllen oder deinen Willen zu tun. Ich bin hier auf der Erde gekommen, um Gottes Willen zu tun. Um das zu tun, was in Gottes Wort steht. Und John, geht zurück zu Gottes Wort. Schau nicht mehr auf deine Situation oder auf dich selbst an. Schau einfach mich an. Meine Pläne, meine Wege sind nicht deine Pläne, sind nicht deine Wege. Und manchmal wirst du auch nicht verstehen, warum du durch solche Umstände gehst. Und es ist okay, wenn du es nicht verstehst. Aber ich weiß, was ich mache. Und ihr kennt bestimmt die Geschichte von Petrus, als Petrus im Boot war mit den anderen Jüngern. Und Jesus, er war nicht mit ihnen, er war in einem anderen Ort. Jesus wollte einfach Zeit mit Gott verbringen. Und dann kam der Wind, kam der Sturm, die Wellen, Wind und so. Und plötzlich sahen sie Jesus zu ihnen kommen. Und Petrus sagte, Jesus, mach, dass ich zu dir komme. Und Jesus sagte, komm zu mir. Und dann stieg Petrus aus dem Boot aus und er fing auf dem Wasser zu gehen, auf dem See zu gehen. Und solange Petrus den Herrn sah, Jesus sah, passierte gar nichts. Der Wind war derselbe. Die Wellen waren auch da. Aber solange er Jesus schaute, geschah gar nichts. Er konnte auf dem Wasser gehen. Das ist etwas Unglaubliches. Solange er Jesus schaute. Aber dann, was geschah dann? Petrus fing an, Wind zu sehen, die Wellen auf sich selbst, schaute nicht mehr Jesus und dann fing er an zu sinken. Und das Schöne von dieser Geschichte ist, dass als er anfing zu singen, hat er gesagt, Jesus, hilf mir. Und was da steht, ihr könnt es auch in Kapitel 14 steht das. Was ich toll finde, ist, dass Jesus sofort seine Hand streckte. Jesus stand nicht da und sagte, okay, das ist deine Schuld. Schau mal, wie lange du da nahe aushältst. Nee. Jesus, sofort streckte seine Hand, nahm ihn raus und sagte, ich lese vor, er sagte, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und wir müssen aufpassen, wenn wir uns in solchen Situationen befinden, dass wir nicht anfangen, auf uns selbst zu schauen, auf unsere Situation, weil wir keine Veränderung sehen, wir sehen, dass die Tage vergehen, Wochen, Monate und Jahre. Und die Situation ist dasselbe. Wir müssen nicht auf uns schauen. Gott weiß, was er macht. Wir müssen einfach auf Gott schauen, Gott vertrauen. Er weiß, was er macht. Weil wenn wir auf uns selbst schauen, dann verlieren wir die Hoffnung, werden wir entmutigt. Und ihr wisst, wie das geht. Ich glaube, jeder einzelne von uns hat solche Phasen in unserem Leben gehabt. Was wir machen müssen, wenn auch die Situation schwer, einfach nur den Herrn schauen und den Herrn vertrauen. Er weiß, was er macht. Wir werden es nicht verstehen. Er weiß nicht, was der Herr macht. Manchmal sieht es so aus, als ob der Herr überhaupt gar nichts macht. Aber der Herr macht was. Er macht was. Er macht was. Und wir werden das in der Zukunft sehen. Einmal, als ich auch in der Bibelschule war, da habe ich auch ein Beispiel. Jens Jesus war eine Freundin und ich sah sie einmal und sie war ein bisschen traurig. Und ich wusste nicht, warum. Dann habe ich ihr gefragt, hast du ein Problem, ist etwas, wie ich dir helfen kann? Und dann hat sie nur gesagt, der Herr sitzt auf dem Thron. Und es war eine tolle Antwort. Sie ging durch etwas Schweres, aber sie vertraute auf den Herrn. Sie sagte, der Herr sitzt auf dem Thron. Das bedeutet, dass der Herr regiert, dass er die Kontrolle hat. Und solche Einstellungen sollen wir auch haben. Nee. Und noch ein letzter Punkt. In Vers 5 steht, Blinde werden sehen und Lahme gehen. Aussätzige werden rein und Taube hören. Toten werden auferweckt und Arme wird das Evangelium verkündigt. Wir haben hier Blinde, Lahme, Aussätzige, Taube, Tote und Arme. Und keiner von uns will sich mit dieser Liste körperlich identifizieren. Keiner von uns. Wir alle sehen, wir können uns bewegen, Gabi kann sich auch jetzt bewegen, wir können hören und so weiter. Nee, körperlich können wir uns nicht mit dieser Liste identifizieren, aber geistlich doch. Wir waren einmal blind. Wir dachten, dass wir wussten, was wir aus unserem Leben machen würden, aber wir waren blind. Wir waren blind und Gott hat uns die Augen aufgemacht. Wir waren lahm, wegen unserer Sünde. Aber jetzt nicht mehr, jetzt können wir in Heiligkeit leben und ohne, dass irgendeine Sünde uns in unserem Weg stört. Wir waren wie die Aussätzige, aber Jesus' Blut hat uns von unserer Sünde gereinigt. Wir waren taub. Wir wollten früher Gottes Wort nicht hören. Wir haben uns sogar von Gottes Wort lustig gemacht. Ich habe mich früher von Gottes Wort lustig gemacht. Aber jetzt höre ich Gottes Wort. Wir waren geistlich tot, aber jetzt nicht mehr. Und in Matthäus 5,1 steht, glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig sind die nicht stolz sind, die geistlich arm sind, die anerkennen, dass sie Gottes Wort brauchen. Und das sind wir. Wir sind geistlich arm und wir brauchen Gottes Wort. Und Gott sagt, glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Und wir können sehen, unser Leben, auch wenn wir jetzt, ich weiß nicht, in was für einer Situation ihr euch befindet, und vielleicht seht ihr das gar nicht, dass Gott überhaupt gar nicht so neue Lebens tut, aber wir können schon sehen, dass Gott sehr viel in unser Leben getan hat. Wir waren früher blind, lahm, wie ein Aussätziger, taub, tot, geistlich arm, aber jetzt nicht mehr. Wir können schon sehen, dass Gott etwas in unserem Leben macht, auch wenn wir jetzt überhaupt gar nicht sehen. Und der Herr tut was. Und was wir einfach machen müssen, einfach den Herrn schauen, den Herrn vertrauen. Und wir werden seine mächtige Hand in unser Leben ziehen. Wir sollen nicht auf uns selbst schauen, auf unsere Situation oder was wir jetzt durchgehen. Nur einfach auf den Herrn. Und ich will euch lesen, was in Joshua Kapitel 1 steht. Die Versen 7, 8 und 9 sind eine von meinen Lieblingsversen. Da steht: Sei du nur stark und sehr mutig und achte darauf, dass du nach dem ganzen Gesetz handelst, das dir mein Knecht Mose befohlen hat. Weiche nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du weise handelst, überall, wo du hingehst. Lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht. Denn dann wirst du Gelingen haben auf deinen Wegen und dann wirst du weise handeln. Habe ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig sein sollst? Sei unerschrocken und sei nicht versagt, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wo du hingehst. Unser Gott ist mit uns überall, auch wo wir hingehen. Lass uns beten. Herr, wir danken dir, dass du ein guter Gott bist, Herr, dass du immer mit uns bist, Herr, auch wenn wir dich nicht sehen können, Herr. Auch wenn wir durch Zeiten gehen, wo wir fühlen, als ob wir in einem Gefängnis wären, Herr, und als ob es keine Veränderung in unser Leben geben. Aber du bist da, Herr, und du machst etwas, Herr. Und hilf uns, Herr, immer dich zu schauen, Herr. Nicht auf uns selbst oder unsere Situation, Herr. Nur dich zu schauen, Herr. Dich morgen und abend suchen, Herr. Dass unser Vertrauen in dir jeden Tag mehr und mehr wächst, Herr. Du bist unser Vater, Herr, und wir sind deine Kinder, Herr. Und wir danken dich für alles, Herr. In deinem Namen. Amen.